liebe Geschwister, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen heute Morgen. Wenn es etwas erkältet klingt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe es leider noch nicht los. Zunächst mal eine wichtige Frage an euch oder eine schwierige Frage vielleicht. Wer von euch nimmt am größten Geschehen der Weltgeschichte teil? Schwierige Frage, ne? Was ist das größte Geschehen der Weltgeschichte? Also ich behaupte, wir alle nehmen daran teil. Auf die eine oder andere Weise. Wie meine ich das? Zu Beginn der Menschheitsgeschichte gab es einen Riss, bekannt als der Sündenfall. Die Sünde kam in die Welt und trennte fortan Gott und Mensch. Wir Menschen können diese Trennung nicht überwinden, können das Problem nicht lösen. Und das ist ein echtes Problem für uns alle. Im Grunde haben wir also gar keine Zukunft, wir als Menschen. Doch es gibt Hoffnung für alle. Wie sieht diese Hoffnung nun eigentlich aus? Ich sprach ja gerade vom größten Ereignis in der Weltgeschichte und davon, dass wir Menschen gar nichts tun können. Wenn wir Menschen nichts tun können, wer kann denn dann etwas tun? Schauen wir mal, ob Gott etwas unternimmt. Wer seine Bibel dabei hat, der kann gerne mal aufschlagen. Den Anfang des Johannesevangeliums. Wir lesen die Verse 9 bis 13. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das sind nun genau eine Handvoll Verse. Und ich wage zu behaupten, das ist das ganze Evangelium im Kompaktformat. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir greifen heute mal nur drei Aspekte heraus. Nummer eins. Ein Licht kommt in die Welt. Und das heißt also, es war dunkel. Nummer zwei. Ein Eigentümer, der rausgeworfen wird. Klingt für mich nach massiver Kompetenzüberschreitung. Und ein drittes, ein unverdientes Geschenk. Vielleicht für mich. Punkt 1. Im Vers 9 lasen wir das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Johannes nimmt uns mit hinein in eine neue Ära, einen völlig neuen Abschnitt des Weltgeschehens. Im Alten Testament ist eine gewisse Regelmäßigkeit festzustellen, eine Regelmäßigkeit von Sünde und Buße. Wir hatten das heute Morgen auch schon, dass der Hohepriester immer wieder Opfer tun musste, Opfer bringen musste. Wie war es? Gott gibt Regeln, Menschen brechen Regeln, Gott muss richten. Und manchmal, wenn es gut läuft, dann zeigten die Menschen auch Reue, kehrten um, baten um Vergebung. Und Gott vergibt immer gern. Aber im Grunde genommen passiert es immer wieder, es war keine dauerhafte Rettung in Sicht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Wie klingt das für euch? Das wahre Licht, das erleuchtet. Klingt das nach Gericht? Oder klingt das eher nach Liebe, nach Geduld und Frieden, dass Gott vielleicht doch etwas mit uns anfangen möchte? Es gibt einen grundlegenden Unterschied, ob Gott Licht bringen will, erleuchten will, oder ob Menschen das tun, respektive Satan. Seit Menschengedenken gibt es viele Götter im Lebensbild der Menschen, obgleich Gott schon vielfach versucht hat, durch seine Propheten beispielsweise, durch die gegen den Polytheismus, also die Vielgötterei vorzugehen, scheint es doch jetzt so zu sein, dass grundlegendere Maßnahmen notwendig sind, wenn das Licht, das wahre Licht in die Welt kommen muss. Schon in der Antike gab es vielfältige okkulte Praktiken und Gemeinschaften, die sich oftmals als Erleuchtete bezeichneten. Mit Jesus, Gottes Sohn, hatte das für gewöhnlich nichts zu tun. Dennoch ging es auch dort um Erleuchtung, eine falsche Erleuchtung. Nun, wie sieht das heute eigentlich aus? Man kann immer so schön von früher reden, wie das früher war. Dann sagt man, heute ist es anders. Ist es das? Wir leben in einer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft. Die Wissenschaft versucht uns zu erklären, dass Gott ein Relikt aus alten Zeiten ist, völlig überholt, nicht mehr notwendig. Die Frage stellt sich natürlich, wenn die Wissenschaft so erpicht darauf ist, Gott wegzudiskutieren oder wegzubeweisen, in Anführungszeichen, entwickelt sie sich dann nicht selbst zu einem Gott? Und dann sind wir wieder genau dort, wo wir schon mal waren. Die Wissenschaft will uns beweisen, glaubhaft machen, dass Gott unnötig ist, dass wir den gar nicht brauchen. Und dennoch sprießen esoterische und irgendwo geartete religiöse Gemeinschaften wie Pilze aus dem Boden. Ich glaube, es gibt ein tiefes Bedürfnis im Menschen, mit seinem Schöpfer, mit einer höheren Macht in Kontakt zu treten. Die Wissenschaft kann dieses Bedürfnis nicht erfüllen, nicht stillen. Aufgrund dieser vielfältigen Entwicklungen wird es natürlich immer schwieriger herauszufinden, wo man dem einen wahren Gott denn tatsächlich begegnen kann. Die Menschheit tappt wie ein Blinder im Dunkeln umher. Sie sucht Klarheit, Erleuchtung. Und gleichzeitig ist es an uns Christen, den Menschen den wahren Gott zu verkünden, also wirkungsvolle Wegweiser zu sein. Ich befürchte allerdings, dass wir gerade dieser wichtigen Aufgabe sehr selten wirklich nachkommen, so wie wir das sollten. Der Alltag bietet so viel Ablenkung, betört unseren Geist mit allerlei Dingen. Es ist oft schwierig, wirklich klar zu sehen, ein klares Licht zu sehen und zu sein. Jesus Christus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Dessen muss man sich erstmal jeden Tag neu bewusst sein. Was bedeutet es eigentlich, Licht zu sein? In unserem Kontext sollen wir das wahre Licht, nämlich Jesus selbst, reflektieren, damit eben dieses wahre Licht, also Jesus selbst, in die Welt hineinleuchtet. Wenn wir das jeden Tag tun, ganz bewusst, es beginnt mit einem freundlichen Wort, einer kleinen freundlichen Geste, einer kleinen Hilfe, dann hat das wahre Licht auch gute Chancen zu scheinen und zu erleuchten. Somit wird klar, es gibt viele Lichter, viele Götter, viele Ideologien, aber nur ein wahres Licht, nämlich Jesus Christus. Dieses wahre Licht wird uns auch in der Schrift bezeugt, mehrfach. Im Gegensatz dazu stellt Luzifer das größte falsche Licht der Weltgeschichte dar, das es bis dato gab, der Lichtträger. Er verblendete Menschen. Das teilt ja gleich am Anfang unserer Geschichte, können wir gleich am Anfang der Bibel nachlesen. Womit verblendete er? Nun, mit der Aussicht nach mehr Erkenntnis, Erleuchtung, wenn man so will. Doch tatsächlich war es keine Erleuchtung, es war Verblendung. Das falsche Versprechen verführte die Menschen also zur Sünde, zum Ungehorsam gegen Gott. Und exakt diesen Umstand will Gott jetzt korrigieren. Dazu sollte das wahre Licht in die Welt kommen. In Johannes Schriften fällt die Verwendung des Wortes Welt meist dem Sinn des Geschaffenen zu, also der Schöpfung. Im Speziellen wird dann hier und da noch zwischen Himmel und Erde unterschieden, wobei Erde für die Schöpfung steht. Und diese Sicht wird erhärtet, wenn man das Ursprungswort für Welt in Kosmos übersetzt. Das ist das auch möglich, also das physische Universum. Wenn das wahre Licht also in die Welt kommen soll, bedeutet das, dass dessen Ursprung außerhalb unserer Welt war. Man kann also sagen, nicht von dieser Welt. Diesmal richtig genutzt, dieser Ausspruch. Kommen wir zum Punkt 2, dem Eigentümer, der rausgeworfen wird. Der Vers 10 beginnt mit den Worten, er war in dieser Welt. Johannes beschreibt also eine Vergangenheit, etwas, das vorbei ist. Und gleichzeitig führt er das Personalpronomen er ein. Wir sehen also, er bezieht sich auf einen Charakter im vorhergehenden Vers, dem wahren Licht. Und er wurde also beschrieben bisher als Licht, als das Wort und als Gott direkt. Er war in seiner Schöpfung unterwegs und nun ist er wieder weg. Wer war er? Was hat er gemacht? Hat er Spuren hinterlassen? War sein Besuch sinnvoll? Hat er etwas genützt? Die ersten Verse des Johannesevangeliums beschreiben einen logischen Zusammenhang zwischen Gott und dem Wort Gottes. Im Vers 14 wird erklärt, dass das Wort Fleisch wurde. Davon hören wir dann später noch etwas mehr. Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 2, wird dann direkt noch einmal bestätigt, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Die Frage nach dem Wer lässt sich also schnell beantworten. Was Jesus getan hat, lässt sich aus dem ganzen Neuen Testament ermitteln, wenn man so will. Insbesondere den vier Evangelien. Dort sind viele Dinge beschrieben, die Jesus getan hat. Er hat den Menschen Gott näher gebracht. Sie versucht, zur Umkehr, zur Buße zu bringen. Das fortgeführt, was Johannes ein Stück angefangen hat. Er hat Menschen geheilt, Tote auferweckt. Er hat eine Menge getan. Gutes eigentlich nur. Er hat das kommende Erlösungswerk vorbereitet. Tja, und schließlich hat Jesus sich umbringen lassen. Als Ergebnis. Aber genau das ist das Größte, was er tun konnte. Die größte Spur, die er hinterlassen konnte. Er opferte sich selbst, damit andere gerettet werden können. Er opferte sich für dich und mich. Ist nun die Frage, hatte Jesu Leben und Sterben einen Sinn im Nachgang der Geschichte? Nun, ich denke, es hatte dann einen Sinn, wenn Menschen umkehren. Das heißt, wenn sie von ihrem alten Leben ablassen und Jesus in ihr Leben hineinlassen, ein neues Leben mit Jesus beginnen. Und das ist eben genau dadurch möglich geworden, dass Jesus von vorn bis hinten durchgehalten hat, seinen Auftrag treu ausführte. Gehen wir mal ganz kurz in ein Detail hinein. Die Welt ist durch ihn geworden. Als Selbstständiger weiß ich, dass es bisweilen aufregend und anstrengend sein kann, neue Produkte zu entwickeln, Kunden zu finden, Produkte zu verbessern, Projektmanagement zu betreiben mit anderen Kunden und dessen Mitarbeitern, kann chaotisch werden. Manchmal klappt es, manchmal nicht ganz so gut. Wir erfahren hier, dass Gott, also Jesus, das Wort, die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat. Na, das nenne ich ein Megaprojekt. Ich denke, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Liebe, wie viel Know-how und Geduld, Detailverliebtheit Jesus eigentlich aufgewendet hat, um die Welt so zu erschaffen, wie wir sie kennen oder kannten, bis wir sie kaputt gemacht haben. Aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir noch nicht einmal genau, wie ist die Welt überhaupt entstanden. Es gibt ja nur Theorien. Wo kommt das Leben her? Warum leben wir? Gibt es da draußen noch mehr? Das sind elementare Fragen der Wissenschaft. Im vorliegenden Vers 10 erhalten wir ein ziemlich deutliches Zeugnis des Schöpfers. Und damit ist ganz klar erklärbar, wer die Welt geschaffen hat. Wir leben als winzige Individuen auf einem kleinen, zerbrechlichen Planeten. Wenn dessen Umlaufbahn nur ein paar Kilometer in die falsche Richtung verändert werden würde, wäre kein Leben auf der Erde möglich, so wie wir es ja kennen. Ich denke, diese fragile Existenz vor Augen, sollten wir niemals so arrogant sein und Gott einfach wegdiskutieren, einfach leugnen oder sagen, unnötig, brauche ich nicht. Das ist natürlich schwierig. Wir leben in Gottes Welt, ob uns das gefällt oder nicht. Und wenn ich mir eingestehen muss, da ist eine höhere Macht, dann bedeutet das zwangsläufig, es könnte sein, dass eben diese höhere Macht, dieser Schöpfer einmal Rechenschaft von mir fordert. Wer will das schon? Es gibt ein Problem in unserer Begebenheit. Wir lasen, die Welt erkannte ihn nicht. Es ist fast so, als würde der Unternehmer eines Unternehmens nach einer gewissen Zeit der Abwesenheit wieder zurückkommen in seine Firma. Doch keiner nimmt Notiz von ihm. Die Arbeiter kennen ihn überhaupt nicht. Und in der Chefetage macht man große Augen. Keiner scheint ihn zu kennen. Auf der Tür steht auch nicht der Name des Chefs. Fragt man sich, wie kann das sein? Ist doch seine Firma. In der ganzen Schöpfung können wir Gottes Handschrift ablesen. Viele Dichter und Liedschreiber haben sich da inspirieren lassen von diesem Gedanken. Gottes Schöpfung zeugt von Detailverliebtheit, ich sagte es schon, von Genialität, irrsinniger Komplexität bis hinein in den Makrokosmos. Wenn man also sagt, Gott hat seiner Kreation seinen Stempel aufgedrückt, dann müsste man logischerweise auch einen Umkehrschluss ziehen können und sagen, wenn ich den Stempel kenne, also das sehe vor mir, dann kann ich doch auch Rückschlüsse ziehen auf denjenigen, der gestempelt hat. Den Schöpfer. Allem Anschein nach funktioniert das aber so nicht. Ist wohl nur eine Theorie im Großen und Ganzen. Die Menschen leben in der Welt, die Gott geschaffen hat, und doch erkennen sie ihn nicht. Nur warum ist das so? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist simpel und schmerzhaft zugleich. Die Welt ist verdunkelt. Satan hat mit seinem Wirken nicht etwa für Erleuchtung und Verbesserung und mehr Erkenntnis gesorgt, sondern für Verblendung. Ihr kennt das sicherlich alle, wenn man mal in die helle Sonne schaut, oder sich nachts auf der Straße von entgegenkommenden Auto blenden lässt. Wenn man geblendet ist, sieht man nicht mehr richtig. Dann hat man im Moment, kann man nicht richtig gucken, erkennt man nicht mehr ganz klar. Und ich denke, das ist im Globalen betrachtet eine recht ähnliche Geschichte. Gott ist gekommen, um genau diese Verblendung aufzuheben, um Klarheit zu schaffen. Dafür brauchen wir das wahre Licht. Er kam in sein Eigentum. Doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in das, was ihm gehört, also sein Eigentum. Und das kann man auch in einer weiteren Ebene betrachten. Juristisch gesehen wird hier von einem Verhältnis zwischen Eigentum und Eigentümer gesprochen. Das heißt, ein Eigentümer hat Rechte über sein Eigentum, aber auch Pflichten. Beispielsweise muss der Eigentümer eines Hundes sein Tier füttern, reinigen, Gassi gehen, zum Tierarzt bringen, wenn es mal krank ist. Also allgemein für die Gesunderhaltung seines Tieres, seines Eigentums sorgen. Idealerweise auch erziehen, sodass der Hund die Leute nicht beißt zum Beispiel. Naja, und schließlich wissen wir alle, es wäre auch schön, wenn die Eigentümer immer dafür sorgen, dass die Häufchen da verschwinden oder gar nicht erst auf dem Weg liegen. Das sind alles Pflichten. Wenn Gott also in sein Eigentum kommt, dann wird uns damit klargemacht, dass er sich verantwortlich fühlt. Wenn Jesus kommt, dann nicht nur als Chef, der alles machen kann, was er will, sondern als jemand, der sich verantwortlich fühlt und ja, bewusst sich um sein Eigentum kümmern möchte. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6, erfahren wir, dass Gott sich ein Volk zum Eigentum geheiligt hat. Dieses Volk ist das Volk Israel. Das sind die Seinen, von denen wir gelesen haben. Nun besitzt Gott einfach das Volk aber nicht, sondern er trägt Sorge dafür. Problematisch hierbei ist es natürlich, der Eigentümer kann schwer seiner Verantwortung nachkommen, wenn das Eigentum sich ihm entzieht. Und genau das passiert ja hier. Im vorliegenden Fall ist das besonders traurig. Ein großer Teil des Alten Testaments beschreibt die Höhen und Tiefen des Volkes Israel. Das Volk hat viel mit Gott, seinem Eigentümer, seinem Herrn, erlebt. Gott hat häufig eingegriffen, geholfen, aus Nöten gerettet, versucht zurechtzubringen. Und doch zählt das jetzt alles nichts mehr. Man will ihn einfach nicht haben. In Lukas 19, Verse 11 bis 27, beschreibt Jesus in einem Gleichnis einen ganz ähnlichen Fall. Auch dort wurde der rechtmäßige Chef, in diesem Beispiel der König, von seinen Bürgern abgelehnt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, war die Aussage. Allerdings muss man jetzt einlenken und sagen, sowohl im Lukas-Text als auch an anderen Stellen der Schrift ist nirgendwo von einer absoluten Aussage die Rede. Also das wäre ja schlimm, wenn dort stünde, keiner nahm ihn auf. Niemand hatte Interesse an Jesus. Niemand wollte erleuchtet werden. Glücklicherweise steht das nicht da. Es gab im Lauf der Geschichte immer welche, die ihn aufnahmen. Ändert leider nichts am prinzipiellen Problem der Lage. Quasi als Reaktion Gottes auf die Ablehnung kommen wir jetzt zu einem wundervollen Geschenk, das Gott, unser himmlischer Vater, uns macht. Punkt 3. Ein unverdientes Geschenk. In den Versen 12 und 13 geht es um Gottes Angebot an uns verlorene Menschen. Allen aber, die ihn aufnahmen. Das klingt doch toll. Das ist doch spitze, oder? Jetzt sind alle Menschen gemeint. Bisher ging es nur um das Volk Israel. Aber jetzt sind plötzlich alle Menschen gemeint. Da ist keiner mehr ausgenommen. Der ganze Rest der Welt. Das bedeutet also, das Eigentum genießt zweifelsohne den Vorrang. Aber ich sage mal salopp, nur solange das Eigentum Wert darauf legt. Dann sind die Nächsten dran. Matthäus 22, die ersten 14 Verse, erinnerten mich daran. Das beschreibt eindrücklich jenen Umstand. Da gab es ein Hochzeitsfest Und die eigentlich geladenen Gäste sind nicht erschienen, hatten nur allerlei Ausreden. Nun, was hat der Gastgeber gemacht? Er hat andere eingeladen. Und ich denke, das ist unser riesengroßes Glück. Wir sind diese anderen. Wir gehörten vormals nicht zu Gottes Volk, gehörten nicht zu seinem Eigentum. Doch jetzt haben wir die Chance, das zu sein, zu werden oder zu sein. Weshalb eine neue Ära, wie ich das am Anfang sagte. Jetzt geschah etwas Wunderbares, etwas, das es in der Weltgeschichte noch niemals gegeben hat. Der Eigentümer opfert sich selbst für sein Eigentum, lässt sich umbringen und schafft somit die Möglichkeit, dass andere außerhalb des Eigentums jetzt zum Eigentum dazukommen können. Eine Option für jeden Menschen. Wenn die anderen nun hinzukommen können, das heißt Jesus aufnehmen können, wie geht das? Wie kann ich das wahre Licht aufnehmen? Dazu ein kleines Beispiel. Ich habe hier einen handelsüblichen Schwamm. Was passiert, wenn man den ins Wasser drückt und er saugt sich voll Wasser? So. Und jetzt kann ich noch damit etwas tun, mit dem Wasser hier drin. Ich kann andere Gefäße füllen. Beispielhaft. Was heißt das nun? Jeder Mensch sollte wie ein Schwamm sein, der Gottes Wort, Gottes Angebot aufsaugt und anschließend weitergibt, abtröpfelt sozusagen. Das ist eine ziemlich simple Angelegenheit eigentlich, beschreibt aber genau jenen Umstand, den wir in unserem Vers lesen. Da heißt es nämlich, denen, die an seinen Namen glauben, das heißt aufnehmen und an seinen Namen glauben und aus Gott geboren sind. Da gehört also noch mehr dazu als nur das reine Aufnehmen, symbolisch dargestellt durch das Weitergeben. Der Mensch in seinem ursprünglichen Zustand war rein und ohne Sünde. Bedauerlicherweise ist es so, seit Menschenzeugen gibt es diese Art Urmensch nicht mehr. Das heißt, kein einziger Mensch hat das Recht oder die Chance, zu Gott zu kommen, zu seinem Schöpfer, zu seinem Ursprung. Wenn es im Vers 13 heißt, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geboren sind, dann bedeutet es, dass wir Menschen nichts dazu beitragen können. Das ganze Werk ist Gottes Werk. Aber eine Sache gibt es, die wir tun können. An seinen Namen glauben. Haben wir auch gelesen. An wessen Namen soll man jetzt glauben? Nun, der Name ergibt sich einfach aus einer logischen Herleitung. Wenn man die ersten 14 Verse des Johannesevangeliums liest, dann erkennt man, es gibt exakt einen göttlichen Repräsentanten auf der Erde. Gottes Sohn, Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene, das lebendige Wort Gottes. An ihn dürfen wir glauben. Nicht mehr und nicht weniger. In seinem Brief an die Philipper schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 2, Verse 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte nur einen Namen, der Rettung bedeutet. Das ist klar gesagt. Und das darf jeder Mensch, unabhängig von seiner aktuellen Situation, Farbe, Haarfarbe oder Hautfarbe, finanzielle Situation, Gesundheit, was auch immer, jeder darf das annehmen und glauben. Fassen wir also kurz zusammen. Punkt Nummer 1 war das Licht, das in die Welt kam. Dieses Licht sorgte für Klarheit, Aufklärung, rückte den Fokus zurecht auf Gott. Und zweitens, der Eigentümer, der rausgeworfen wurde. Wir erfuhren von dieser massiven Kompetenzüberschreitung, der auch wir teilhaftig sind. Wir haben die Erbsünde in uns. Wir sind alle in Sünde geboren, deswegen sind wir alle in Ungehorsam gegen Gott geboren. Das heißt, keiner ist besser von uns. Aber hier kommt noch drittens ins Spiel, das unverdiente Geschenk. Gottes Antwort auf unsere Ablehnung mag kurios oder unlogisch klingen, doch zeugt sie von Liebe und von Langmut, würde ich sagen. Das Geschenk, ewige Rettung für dich und mich. Willkommen in einer neuen Ära von Gottes Gnade und Barmherzigkeit.